Der Herr ist auferstanden. Das wollte ich jetzt mal ausprobieren. Hat beim Olli besser geklappt mit dem Aufstehen. Dieser auferstandene Herr, der sei jetzt mit uns allen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, es ist Ostersonntag. Wir feiern Ostern. Jesus ist lebendig. Er ist unser Herr. Will ganz persönlich dein Herr sein. Und als Auferstandener, da will er in unser Leben hineinkommen. Denn wir sollen die Botschaft nicht nur hören. Wir sollen als auferstandene Menschen, als neue Kreatur, wie es Paulus sagt, wir sollen als auferstandene Menschen leben. Hoffnung, österliches Licht in diese Welt hineintragen. Ich möchte euch heute Morgen den Osterbericht vorlesen, so wie ihn uns der Evangelist Johannes übt. Weil ich glaube, das, was wir da hören, das ist auch für uns heute Morgen sowas wie eine Glaubensschule, in die uns der Auferstandene mitnimmt. Ich lese aus dem Johannesevangelium im 20. Kapitel. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria aus Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein von der Grabkammer weggenommen war. Sie lief fort und kam zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus besonders liebte. Denen berichtete sie: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf und kamen zum Grab. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger lief voraus. Er war schneller als Petrus und kam zuerst ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen. Aber er betrat die Grabkammer nicht. Als Simon Petrus nachkam, ging er gleich in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden dort liegen und auch das Tuch, mit dem das Gesicht von Jesus verhüllt gewesen war. Das lag aber nicht bei den Leinenbinden. Es war zusammengerollt und lag an einem anderen Platz. Nun ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war. Er sah alles und kam zum Glauben. Sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Dann kehrten die Jünger wieder nach Hause zurück. Soll ich euch mal was sagen? Ich finde es ganz wunderbar, wie der Herr hier in diesem Bericht, wie er seine Jünger geradezu bei der und wie er sie zum Glauben führt. Schritt für Schritt führt er sie durch diese Glaubensschule, damit Glaube fest wird, und zwar so fest, dass er in allen Lebenslagen sich zum auferstandenen Herrn bekennen kann. Schritt für Schritt. Schritt für Schritt führt Christus seine Jünger in diesem Text durch die Glaubensschule. Und diese Glaubensschule, die besteht sozusagen aus drei Lernstadien. Vom Unglauben über den Zeichenglauben hin zum Wortglauben. Und ich lade euch heute Morgen ein an diesem Ostersonntag. Lassen wir uns von diesem Auferstandenen heute Morgen führen. Ich weiß nicht, wo du mit deinem Glauben stehst. Vielleicht stehst du im Unglauben, dann lass dich zum Zeichen Glauben bringen. Und dann vielleicht auch den Schritt wagen, die Wahrheit seines Wortes, die Heilige Schrift ganz anzuerkennen und an sein Wort zu glauben. Ich beginne mit dem ersten Lernstadium, dem ersten Lernschritt. Das ist der Unglaube oder vielleicht auch der Kleinglaube, Unglaube, Kleinglaube. Also das Unglaube, Kleinglaube, den finden wir bei Maria von Magdala. Die da so früh morgens am ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag. Manche schauen immer ganz entsetzt in meinen Kalender rein. Warum ist der Sonntag bei dir der erste Tag und nicht der Montag? Der erste Tag der Woche ist der Sonntag. Wie diese Maria von Magdala da am ersten Tag der Woche zum Grab geht. Und was sie macht auf diesem Weg zum Grab? Sie trauert. Trauert um einen Toten. Trauert um den am Kreuz gestorbenen Jesus Christus. Und irgendwie hatte sie alles vergessen. Weil Jesus hatte ja eigentlich schon ganz viel darüber geredet. Von seinem Leiden, von seiner Auferstehung. Da hatte er schon ganz viel gesagt. Sie hat alles vergessen, es war anscheinend nicht mehr da. All das, was das Alte Testament, was der alte Bund schon vorausgesagt hatte. Seit dem Karfreitag, seit der Kreuzigung, irgendwie alles weg, alles aus dem Gedächtnis raus, alles vorbei. Jesus ist tot. Und da geht sie hin und sie empfindet nur Schmerz in ihrer Seele. Und sie denkt sich, jetzt ist alles aus. Was hatte man für Hoffnungen gehabt in den Messias? Alles aus. Und da sieht sie das leere Grab. Der Stein, der große, schwere Stein davor, der ist weggewälzt. Aber sie steckt noch mitten in ihrem Unglauben, deswegen hat sie dafür nur eine Erklärung. Die Leiche von Jesus, die muss gestohlen worden sein. Dass man ihm nicht mal die letzte Ruhe gönnt. Dass man ihm nicht einmal dort am Grab jetzt noch die letzte Ehre erweisen kann. So viel Schmerz, so viel Trauer, so viel Verlust. Warum muss das jetzt noch dazukommen? Warum kommt das jetzt noch obendrauf? Schlimmer geht immer. Schnell läuft sie zurück zu Petrus und zu Johannes, weil das ist wahrscheinlich der Jünger, der in den Evangelien immer bezeichnet wird als der Jünger, den Jesus besonders liebte, den Jünger, den Jesus lieb hatte. Die Tradition sagt, das war der Johannes, es kann auch ein anderer gewesen sein, aber das spielt auch keine Rolle. Und sie sagt diesen beiden, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ist ein Kennzeichen des Unglaubens. Der Unglaube rechnet nicht wirklich mit Gott. Der Unglaube, der rechnet mit den Dingen dieser Welt. Gerade Johannes, der hat in seinem Evangelium das immer wieder sehr deutlich gemacht. Da war zum Beispiel die Samariterin am Jakobsbrunnen. Die hat es gar nicht für möglich gehalten, dass ihr Jesus jetzt lebendiges Wasser geben könnte aus diesem Brunnen. Das hat sie nicht geglaubt. Hat nur mit dem Hier und Jetzt gerechnet. Oder da waren die ratlosen Jünger von Jesus, die haben Jesus nicht zugetraut, dass er mit wenigen Broten und Fischen 5000 Menschen satt bekommt. Und da sind auch irgendwie wir heutigen Menschen mit unserem Unglauben? Die einen, die machen sich Sorgen, vielleicht um ihren Lebensunterhalt, obwohl Gott doch selbst den Spatzen genug zu essen gibt. Die anderen, die sorgen sich um ihre Gesundheit, wo doch Jesus selber ihr Arzt sein will. Die Dritten, die sorgen sich um die großen Probleme der Welt. Und die Welt hat große Probleme. Wohl doch Jesus gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Die Vierten sorgen sich um ihre Kinder oder überhaupt um die Angehörigen, so als würde das Gebet und die Fürbitte gar nichts helfen. Die Fünften, die sehen schwarz für die Zukunft unseres Landes, die sehen schwarz für die schrumpfende Kirche, für die schrumpfenden Gemeinden. Dabei ist doch genau der Auferstandene, den wir heute feiern, der Herr über alles. Und ich sag's euch ganz ehrlich, auch ich habe so oft mit meinem persönlichen Unglauben zu kämpfen. Ich mache mir immer wieder Sorgen darum, ob ich all meine Arbeit schaffe, wie es weitergeht mit unserer Gemeinde, gerade auch in Bezug auf diesen sogenannten Reformprozess EKRN 2030. Ich mache mir so viele Sorgen. Obwohl, ich habe unzählige Male die Erfahrung gemacht, dass Gott ausreichend und genügend Kraft gibt und dass Gott vor allem auch genügend Wege schenkt. Das habe ich eigentlich so oft erfahren und trotzdem hänge ich im Unglauben. Ich glaube, wir alle sind so ein bisschen auch Glaubensanfänger, auch wenn wir schon lang mit Jesus unterwegs sind. Wir sind Menschen, die Jesus bei der Hand nehmen und immer wieder neu zum Glauben führen muss. Und das macht er. Nach dem Unglauben oder Kleinglauben, da kommt zunächst der Zeichenglauben. Der Zeichenglauben, der lebt von den Zeichen und den Wundern, die Gott auf Erden getan hat und die er noch immer tut. Man könnte diesen Glauben auch Indizienglauben nennen. Indizien sind Hinweise und Beweisstücke, die man wie so ein Puzzle zusammensetzen kann und die dann einen bestimmten Sachverhalt ergeben. Mit Indizien werden häufig Verbrecher von der Kriminalpolizei überführt. Und wenn ihr aufgepasst habt, im Predigtext da im Johannesevangelium, am Ostermorgen, da gab es jede Menge Zeichen und Indizien, die die Auferstehung von Jesus bewiesen haben. Da war zunächst einmal das leere Grab. Der Stein, der war weggewälzt. Als Petrus und Johannes das von Maria aus Magdala hören, da rennen sie sofort los, um sich von dieser unglaublichen Tatsache zu überzeugen. Johannes, wohl der Jüngere von den beiden, der hat die bessere Kondition, also der ist eher am Grab da, der kommt eher an. Und er sieht das jetzt mit seinen eigenen Augen. Er sieht, der Stein ist weggewälzt. Das Grab ist leer. Die Leinentücher liegen da. Das ist ein weiteres Indiz. Weil wenn hier Grabräuber am Werk gewesen wären, dann hätten sie das kostbare Leinentuch sicher mitgenommen und nicht einfach darin liegen lassen. Jetzt kommt auch Petrus an und findet ebenfalls alles wie beschrieben. Aber er schaut jetzt noch ein bisschen genauer hin und er entdeckt noch ein Indiz. Da ist das Schweißtuch, das man dem Leichnam Jesu ums Haupt gebunden hat und das liegt säuberlich zusammengefaltet an einer anderen Stelle. Unmöglich, dass jemand, der die Leiche stehlen wollte, sich jetzt auch noch mit dieser Arbeit aufgehalten hätte, dieses Schweißtuch sauber zu falten und dorthin zu legen. Jetzt betritt auch Johannes das Grab. Und da heißt es im Evangelium von ihm, er sah alles und kam zum Glauben. Er glaubt aufgrund der Zeichen, der Indizien, die er mit den eigenen Augen sieht und die ihm jetzt den Schluss nahelegen, Jesus muss auferstanden sein. Jesus, der Johannes, der ist beim Zeichenglauben angelangt. Um der Glaubensschwäche seiner Jünger willen, hat der Auferstandene solche Zeichen geschenkt und gegeben. Und es gibt noch wesentlich mehr Indizien, die seine Auferstehung beweisen. Er hat zum Beispiel mehrfach mit den Jüngern gegessen und getrunken. Gespenster oder eingebildete Personen, die verzehren keine Lebensmittel. Da ist der Apostel Thomas. Der darf später wegen seiner Glaubensschwäche sogar die Wunden von Jesus anfassen und berühren. Und überhaupt sind sämtliche Erscheinungen des Auferstandenen vor den Jüngern ein Zugeständnis daran, dass Menschen für ihren Glauben Zeichen brauchen. Das Wort des Alten Testaments und seine eigenen Prophezeiungen, die Jesus getan hat, eigentlich müssten die aber genügen, um das Geschehene richtig zu deuten. Aber um des Unglaubens seiner Menschen willen hinterlässt der Herr deutliche Spuren und eindeutige Indizien für seine Auferstehung. Und ich bin davon überzeugt, bis zum heutigen Tag schenkt uns der dreieinige Gott Zeichen und Indizien dafür, dass er lebt und für uns sorgt. Und ja, ich glaube, solche Zeichen sind große Glaubenshilfen. Und Berichte darüber sind mächtige Zeugnisse für das Wirken Gottes, des Herrn unter uns. Besonders in Krisensituationen erleben Menschen Gottes Wunder bis zum heutigen Tag. Viele Christen, die Schweres erlebt haben, die können von wunderbaren Bewahrungen berichten, die sich durch die Gesetze der Welt und den Zufall nicht erklären lassen. Auch viele Christen hier in unserer Gemeinde. Viele, die haben es auch erlebt, dass Gott Kranke gesund macht, ohne dass es dafür eine medizinische Erklärung gibt. Viele Menschen haben durch besondere Zeichen Wegweisung für ihr Leben bekommen. Und wer sich mit der Natur und ihren Gesetzen beschäftigt, muss zu dem Schluss kommen, dass die ganze Welt ein einziges Wunder ist, ein einziges Zeichen dafür, dass Gott das alles geschaffen hat und dass er es erhält. Aber letztlich sind solche Zeichen, auch wenn das hart klingt, nur Krücken für den Glauben. Der Auferstandene, der sagt zum Apostel Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und in unserem Predigttext, da finden wir, nachdem Johannes zum Zeichenglauben gekommen ist, einen ganz bemerkenswerten Nachsatz. Und den habe ich eigentlich immer überlesen. Der ist mir jetzt erst bei der Vorbereitung der Predigt so richtig aufgefallen. Da heißt es nämlich, sie hatten ja die Heilige Schrift noch nicht verstanden, nach der Jesus von den Toten auferstehen musste. Johannes glaubte, weil er das leere Grab sah. Aber er glaubte noch nicht der Schrift. Er glaubte noch nicht dem, was in der Bibel steht. Er hatte noch nicht den Wortglauben. Dahin wollte ihn der Auferstandene erst noch führen. Ich komme zu diesem dritten Lernstadium, der Wortglaube. Weil dieser Wortglaube, der Schriftglaube, der vertraut darauf, was Gott in seinem Wort sagt. Und er glaubt sogar wider den Augenschein. In der Bibel ist Abraham, ganz am Anfang, ist Abraham so ein Beispiel. Über ihn heißt es, er glaubte dem Herrn. Und zwar nicht wegen irgendwelcher Zeichen. Er glaubte dem Herrn, dass er einen Sohn bekommen würde. Er glaubte allein auf das Wort des Herrn hin, obwohl Abraham schon fast 100 Jahre alt war. Die Gemeinde von Jesus glaubt allein auf sein Wort hin, dass er wiederkommt, dass er uns zu sich holen wird, obwohl er jetzt schon 2000 Jahre nicht da ist. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Der Auferstandene, der will auch uns vom Zeichenglauben zum Wortglauben führen. Es ist gut, versteht mich da bitte nicht falsch, es ist gut, wenn wir immer wieder herrliche Erfahrungen mit Gott machen. Wenn wir im eigenen Leben um uns herum den Auferstandenen am Werk sehen und das erkennen. Aber es ist noch besser, ihm auch dann zu vertrauen, wenn alles gegen ihn zu sprechen scheint. Es ist gut, wenn wir mit dem berühmten alten Lied singen können, wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Denn die Zeiten, die kommen ganz bestimmt, wo wir nichts fühlen werden von Gottes Macht, wo wir keine Zeichen und keine Indizien haben werden. Und für die grundlegenden Inhalte unseres Glaubens gibt es ohnehin keine sichtbaren Belege, weil wir können nicht sehen, ob uns die Sünden vergeben sind. Wir haben nichts in der Hand, mit dem wir das ewige Leben beweisen können. Wir können das neue Herz, das Christus uns schaffen will, nicht auf den Prüfstand stellen, mit dem Herzen eines Ungläubigen vergleichen und dann feststellen, da ist alles besser. Es gibt kein Messgerät für das Vorhandensein des Heiligen Geistes, der uns in dem Moment gegeben wird, wo wir Jesus Christus als unseren Herrn annehmen. In diesem Ding will Jesus uns zum Wortglauben führen, wie er es auch damals bei seinen Jüngern getan hat. Wir sollen, wir dürfen glauben, weil Gott es so gesagt hat. Und das Wunderbare daran ist, in Gottes Wort, da wohnt eine ganz wunderbare Kraft. Und diese Kraft, die bewirkt es, dass wir dieses Wort glauben können. Ich bin davon überzeugt, jeder, der sich dem göttlichen Wort nicht verschließt, der wird mehr und mehr merken, dieses Wort ist verlässlich. Und die Sakramente, Taufe und Abendmahl, die verdichten dieses Wort in materiellen Zeichen, die man anfassen und fühlen kann. Im Lobpreis, in der Anbetung, da antworten wir auf dieses Wort. Weil das Wort uns ganz real, weil es uns ganz wirklich angesprochen hat und immer wieder anspricht. Im Neuen Testament gibt es noch ein ganz wunderbares Beispiel. Da ist der Hauptmann von Kapernaum. Der ist eigentlich ein Heide. Er ist kein Jude. Er weiß nicht viel vom Gott Israels. Er hat vielleicht so ein bisschen was mitbekommen. Aber er ist bereit, dem Wort von Jesus zu vertrauen. Er sagt, Sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Nur ein Wort. Der Hauptmann, er hat diesen Glauben. Lasst uns heute an diesem Ostersonntag 2025 ein Fest des Glaubens feiern, ein fröhliches Fest, dass Christus uns durch seine Auferstehung Heilung von unserer Schuld, Heilung an unserer Seele gebracht hat, dass er uns das ewige Leben da am Kreuz erstritten hat. Und lasst uns auf sein Wort hin glauben, durch das uns diese herrliche, diese beste, frohe Botschaft aller Zeiten verkündigt wird. Und dann werden wir auch Zeichen erleben, weil die tut Gott bis heute, auch hier in unserer Gemeinde. Ich wünsche euch ein frohes und ein gesegnetes Osterfest. Und jetzt probiere ich es nochmal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen.